Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Was? Schon wieder eine neue Folge Quality Downtime? Da muss ja jemand richtig Bock auf Podcasten haben. Nice. Quality Downtime. Moin. Eine neue Folge Quality Downtime. Da sind wir schon wieder. Eine Woche später und ihr hört uns schon wieder. Wie kann das denn sein? Ja, ganz einfach. Wir haben hier so ein paar Leute im Team, die richtig Bock auf Podcasts haben und vor allem kurz vor der Messe vielleicht schon ein paar Neuheiten gespielt haben, über die sie unbedingt reden wollen. Ich begrüße Daniel, Lisa, Thomas und ich bin auch da. Moin.
Hallo.
Moin, moin zusammen.
Hallo.
Genau, wer den Dennis gerade vermisst hat, der hat gut aufgepasst, der ist noch unterwegs, der kommt hoffentlich später und berichtet uns dann auch noch ein bisschen was über die Brett aus Hamburg, wo er gerade war und gearbeitet hat. Genau, dann bevor wir reingehen, was ihr uns Tolles zu erzählen habt, nochmal vielen Dank, wir haben eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast gekriegt vom Milan the Hawk, vielen, vielen Dank dafür. Es sind Vorschusslorbeeren, vollkommen richtig, ich hoffe, wir enttäuschen dich nicht.
Wir geben uns auf jeden Fall Mühe, es nicht zu tun.
Ganz genau.
Ja, no pressure, ne?
Naja. Genau.
Nein, vielen Dank, das ist total geil, das freut uns richtig. Also, darum gehen wir direkt rein. Da muss ich ja nochmal über Sachen reden, komm, hau raus.
Komm, ich hab so viel, ja. Nein, also wir haben ja, ihr müsst ja die letzte Woche, also ihr habt die letzte Folge ja gehört, ne? Ihr seid ja unsere treuesten Fans da draußen und die ging ja schon 2 Stunden.
Und ich glaube, eine Stunde davon hast du für Wollnicht-Puzzle gebraucht.
Das kann gut sein. Und
Schnitten, ne?
Das heißt, ihr wisst gar nicht, was wir uns noch alles anhören mussten.
Irgendwann wird es Auszeichnung abzugeben.
Diese Balneologie. Ja. Nur noch Badetipps verteilt und so.
Ich sage ja, also wir könnten noch einen anderen Podcast aufmachen mit ein paar anderen Themen dazu, aber wir haben echt so viele coole Sachen noch gehabt und wir dachten uns, hey, wir schieben euch noch ein bisschen was hinterher von interessanten Ideen, die wir hatten. Und die letzte Woche hatten wir hauptsächlich Themen oder Spiele, die wir noch nicht selbst gespielt haben, außer vielleicht 1, 2. In dieser Woche kommen noch 1, 2 Spiele dazu, die wir schon kennen, die aber jetzt tatsächlich Neuheiten sind und noch gar nicht verfügbar sind, beziehungsweise über Kickstarter gekommen sind, wie auch immer. Und eins dieser Spiele, die ich jetzt unbedingt mal zeigen wollte oder über das ich reden möchte, ist Galactic Cruise. Die treuen Hörer da draußen kennen es wahrscheinlich schon und wenn nicht, dann lasst es euch gesagt sein, es ist ein richtig, richtig tolles Spiel und ihr werdet euch auf der Messe auf jeden Fall mal umsehen müssen, um es dort auch zu spielen. Worum geht's in Galactic Cruise? In Galactic Cruise werden wir angestellt von der gleichnamigen Firma und der bisherige CEO möchte innerhalb von 3 Jahren abtreten. Er möchte also jetzt mehreren Abteilungsleitern die Chance geben, sich zu beweisen.
Das ist so ein total realistisches Thema, ne?
Ja. Ey, also ich könnte es mir gut vorstellen, ja. Und ey, vor allem nach Leistung die Nachfolge bewerten.
Nee, finde ich.
Nee, das stimmt. Findet man überall.
Ja. Anyhow, auf jeden Fall möchte er die Leitung abgeben und die Abteilungsleiter haben jetzt die Chance, sich zu beweisen. Und wie beweist man sich? In diesem Unternehmen, in dem wir arbeiten, Galactic Cruise, bauen wir Raketen mit verschiedenen Modulen, in denen Leute leben können, indem wir Touristen nämlich ins Weltall bringen, können dort verschiedene Reiseziele ansteuern und bringen sie zurück auf die Erde und bekommen dafür im Endeffekt Siegpunkte. Das alles ist allerdings sehr stark verpackt in vielerlei kleinen Puzzeln quasi, die man zusammenlegen kann. Und wenn ich mit Puzzeln sage, dann meine ich natürlich eher, du hast einen Worker Placer dabei, du hast so eine Art Spatial Puzzle dabei, wo du auch aufpassen musst, welche beiden Aktionen deiner Worker nebeneinander liegen. Du hast natürlich das Siegpunkteverfahren, du hast dein Tableau, was du aufbilden kannst. Also du hast tatsächlich sehr, sehr viele Elemente in diesem Spiel. Und das alles verbindet sich dann in diese sehr thematische Geschichte, in diese sehr thematische Ausarbeitung eines galaktischen Fluges. Und das Coole an dem Spiel ist vor allem, dass es eben ähnlich wie Kanban e.V., und da muss man wahrscheinlich noch 1, 2 mehr Parallelen ziehen, einen gesamten und ein gesamtes Unternehmen widerspiegelt. Das heißt, du hast nicht nur den Bau dieser Rakete, du musst auch Marketing betreiben, du musst einen Kundenberater nutzen, der eine Reiseroute für dich reserviert. Du hast auch die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und dementsprechend auf Boni zu setzen. Du hast mehrere Arten von Ressourcen in diesem Spiel, die du nutzen kannst, seien es die Treibstoff und Nahrung und was war das dritte? Eine Grundressource noch. Du hast aber auch deine Karten, die du nutzen kannst. Also du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit diesem Spiel zu interagieren. Du hast mehrere Möglichkeiten, eben auch auf Punkte zu kommen. Und das Gesamtkonzept ist einfach extrem stimmig. Und das Ganze wird noch untermalt durch die, und da haben wir die zweite Komponente oder die zweite Parallele auch zu
dargestellt, designt.
Das ist eben von grafisch
Ian oder Ian O'Toole.
Und der ist natürlich auch sehr bekannt, vor allem auch für die ganzen Kollaborationen mit Vital Lacerda, auch eben bei Kanban e.V. Und das Ganze sieht natürlich dann auch unglaublich atmosphärisch aus, auch entsprechend klar, deutlich über die Symbolik. Und das alles macht es zu einem klasse Spielerlebnis. Ich habe es bisher gespielt alleine, zu zweit und auch schon zu viert. Es hat natürlich seine Längen, wenn man zu viert spielt, das ist klar. Du hast sicherlich ein verlängertes Spiel, allein dadurch, dass es natürlich mehrere Interaktionsmöglichkeiten gibt, indem man auch die Worker von anderen Spielern entsprechend kicken kann, was dazu führt, dass du eben eigene Aktionen hast, dass du eben auch deinen Zug wieder neu planen musst. Und aber es ist trotzdem, ich sag mal so, zeitlich immer noch eine gute Komponente, eben vergleichbar mit einem Lacerda-Spiel eben ganz einfach. Und das ist für mich noch okay. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden, ob das eine ordentliche Länge ist für ein Spiel. Aber auch zu zweit und alleine hat es gut funktioniert. Also in der Solo-Kampagne spielt man gegen die Tochter des CEOs, die sich durchsetzen möchte und da auch ein, zwei Boni hat, wie das eben so ist im Nepotismus. Aber grundsätzlich sehr, sehr stimmig. Wenn ich jetzt Negativpunkte aufsammeln möchte, dann würde ich sagen, gerade wenn man das Spiel noch nicht so häufig gespielt hat, kommt das Ende ganz relativ plötzlich. Man hat nämlich die Möglichkeit, über 3 Jahre, wie gesagt, zu spielen. Nach jedem Jahr kommt eine Endwertung. Und die erste Endwertung dauert relativ lange, weil man eben noch keine Rakete gebaut hat, noch keine losgeschickt hat. Und die nächsten beiden Jahre gehen dann relativ schnell. Und ganz plötzlich ist das Spiel vorbei. So ging es mir zumindest bei den ersten Partien. Und da muss man natürlich sehr Auge drauf halten, dass man bei der Planung natürlich nicht auf langfristige Siegpunkte setzt, sondern guckt dann auch kurzfristig noch ein paar Sachen in seine Gesamtwertung einfließen zu lassen. Aber jetzt habe ich genug gesprochen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das bisher gespielt hat.
Ich wollte gerade sagen, ja, Daniel, wieder vielen Dank. Eine typische kurz und knackige Vorstellung des Spiels, wie man es von dir gewohnt ist. Ja. Für alle, die noch zuhören. Mir ist tatsächlich gar nicht so ganz klar geworden. Feierst du das Ding denn jetzt so richtig? Oder du hast es für mich gerade so ein bisschen verglichen mit Lacerdas, was auch definitiv herhalten muss. Ich glaube, als ich an das erste Mal, wahrscheinlich letztes Jahr auf der Messe daran vorbeigegangen bin, dachte ich auch, huch, ein Lacerda dabei. Ich glaube, im Deutschen ist PD-Verlag, richtig?
Richtig.
Und das wirkt einfach genauso, weil es einfach wertig ist, weil es groß ist, weil es Ian O'Toole ist und natürlich dieses Thema auch scheinbar sich gut transportiert. Ich habe es einmal gespielt auch schon, darum sage ich gleich nochmal was dazu, aber darum erstmal dein, feierst du es denn jetzt so richtig? Oder, also es wirkte für mich so ein bisschen wie, ja, ist schon ganz cool, aber
Er feiert es massiv. Also ich greife einmal ganz kurz vorweg, weil ich seine Antwort nicht kenne. Aber alleine, das habt ihr alle nicht gesehen, aber sein Unboxing-Moment mir gegenüber, das wäre eigentlich schon ein Video wert gewesen, wie sehr er sich über jedes Teil gefreut hat. Und dann, da habe ich jetzt noch einen Mitarbeiterausweis bekommen. Hast du das Material mal angefasst? Das fühlt sich richtig toll an. Also in dem Moment, wo er es ausgepackt hat, hat er es gefeiert wie sonst nichts anderes. Und er hat auch schon mehrmals versucht, es mit mir zu spielen. Ich habe es irgendwie immer so ein bisschen abmoderiert, weil wir jetzt irgendwie nicht so mal 3 Stunden Zeit hatten. Aber ich würde sagen, du feierst es schon sehr hart, einfach weil du auch ein großer Lacerda-Fan bist. Aber sag mal kurz, was du meinst.
Ich glaube, du hast das Wichtigste erwähnt.
Okay. Ich bin ein großer Lacerda-Fan. Das Unboxing hat dich überzeugt.
Richtig. Und also das Unboxing, ja, weil die Materialien einfach sehr wertig sind. Also die Tableaus, die ganze Aufmachung in den Game Trays, die kleinen Goodies wie ein Eingangsschreiben, in dem erwähnt wird, warum du jetzt dieses Spiel spielst, warum du quasi, welche Rolle du übernimmst und das Ganze mit dem Lanyard, oder diesen wie so ein Umhang-Gedöns.
Du meinst den Mitarbeiterausweis?
Den Mitarbeiterausweis.
Weil du bekommst keinen Umhang, ne?
Nee, in Lanyard. Ja, genau, also okay. Das meine ich. Aber richtig, richtig wertig, das ganze Konzept und die ganzen Materialien. Und ja, da ich ein großer Lacerda-Fan bin, ist das ein tolles Spiel. Also es ist genau das. Also Kanban ist mein Lieblingsspiel und Galactic Cruise kommt ihm relativ nah mit einem neuen Szenario, mit einer neuen Thematik. Und das Ganze macht das richtig, richtig gut. Es kommt von Kins & Key Games im Original. Die sind eben noch bisher nicht aktiv gewesen auf dem Markt. Das heißt, es ist deren Einstiegsprojekt. Es ist deren Erstlingswerk. Und dafür muss ich sagen, Hut ab, klasse Spiel für ein und vor allem komplexes Spiel. Es ist ja nicht so, als hätte man mal so ein Kartenspiel mal gemacht und arbeitet sie sich vor zu komplexeren Spielen und sowas. Nein, es ist ein Erstlingswerk. Und dafür haben sie es enorm stark rübergebracht. Ich bin echt gespannt, was da in naher Zukunft für neue Projekte auflaufen.
Okay, und um das nochmal ganz kurz klar zu machen, es ist ja kein Lacerda-Spiel, sondern die Designer sind TK King, Dennis Northcott und Colton Thompson. Um nochmal wirklich ganz klar zu sagen, es ist nicht Lacerda, es wirkt nur so. Und ich habe selber auch gespielt, es wirkt auch, geht in eine ähnliche Komplexität, allerdings finde ich nicht ganz so verzahnt. Mir hat das auch gut gefallen. Ich finde das Thema fantastisch, finde ich richtig lustig, dass wir so. Na, es fühlt sich ja auch so ein bisschen real an, ne? Wir haben hier Leute, die schicken irgendwelche Promis mit Pseudo-Raumschiffen, aber mit Raumschiffen in dem Pseudo-Weltraum, sagen wir es mal so. Also gerade mal kurz in die über die Atmosphäre hinweg und schon sind das alles Astronauten. Und im Grunde ist es ja das. Wir machen wirklich so ein Mindschiff im Weltraum mit irgendwelchen Attraktionen, die wir anbieten wollen und ähnliches. Und ich finde das zeitlich einfach total passend, dieses Thema. Mhm. Und ich fand es aber eben auch nicht so krass verkopft, wie manche Lacerdas eben dann doch sind. Und aber dennoch angenehm verzahnt. Ich muss sagen, ich brauche es gerade nicht, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich gerade nicht so den Bock auf so viele schwere Titel habe und mein Regal eh voll genug davon ist. Und ich weiß ja auch, wer es hier in meinem Bekanntenkreis hat. Also ich werde langsam vernünftiger. Komischer Satz, ne? Den schneide ich vielleicht einfach raus.
Das ist ein lustiger Outtake, du vernünftig. Nein, aber das ist das Problem. Wir haben jetzt nicht so die Leute in der Umgebung, die sich solche Spiele holen würden.
Deswegen opfert sich Daniel so gerne,
ja,
um die Person zu sein, zu der man hingehen kann, wenn man
Man nennt ihn auch der selbstlose Daniel, ja.
Total.
Der Märtyrer. Ja, ja. Der bin ich.
Stark. Ja, cool. Dann war es das für heute, richtig? Oder haben die anderen auch noch was gespielt?
Wir haben auch noch was gespielt. Ich würde einfach mal direkt weitermachen, weil ich mich ebenfalls im Weltraum befinde. Nämlich haben wir es letzte Woche schon einmal kurz, wie hattest du es genannt, die Weltraumphase von Rainer Knizia?
Dr. Rainer Knizia. So viel Zeit muss sein.
Ja, du hast recht. Es gibt eine Trilogie, die jetzt auch auf der Messe erscheinen wird, nämlich Silos Ego Orbit. Und von diesen drei Spielen habe ich selber Silos und Ego gespielt und Daniel wird kurz auch etwas zu Orbit sagen, damit ihr da auch einfach einen Überblick darüber bekommt. Genau, ich fange mal mit Silos an. Also Silos steht erstmal für Secret Interloopers from Outer Space und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Nämlich es geht darum, dass es geheime Eindringlinge gibt auf der Welt und die wollen uns beziehungsweise eigentlich die höchst intelligenteste Spezies, nämlich die Kuh, brainwashen und quasi manipulieren. Aber sie geben sich natürlich auch mit der zweitintelligentesten Form zufrieden. Das sind nämlich dann wir, die lieben Menschen. Und dieses Spiel kann man mit 2 bis 4 Spielern spielen. Ist so eine typische Dr. Rainer Knizia-Länge, so 45 bis 60 Minuten. Kommt eigentlich auch ganz gut hin, wenn man das einmal erklärt hat. Dann geht es auch eigentlich relativ schnell los. Und bei Silos haben wir ein Area-Majority-Spiel, kann man sagen, weil es gibt, wir sind in den 80ern und wir haben eine Karte, wo es unterschiedliche Gebäude gibt, die man in so einer kleinen Stadt finden kann, nämlich eine Universität, ein Gefängnis, aber auch eine Kirche, ein Shopping-Center und gibt noch 2 andere Orte, auf jeden Fall noch die Town Hall und das andere fällt mir gerade nicht an, dass das oben links in der Ecke ist. Und es geht quasi darum, dass wir mit unseren Figuren, die wir haben, die auch in diesem 80er-Jahres-Stil gehalten sind, also von den Farben her und auch von der grafischen Aufmachung geht es darum, dass wir unsere Figuren platzieren und da, wo wir die Mehrheit an einem Ort haben, werden dann die Aktionen des Orts ausgelöst. Und am Ende des Tages geht es darum, dass man 4 verschiedene Farben sammeln kann. Die Kuh ist quasi der Joker, weil es ja das höchste, intelligenteste Wesen. Und wenn du 4 unterschiedliche Farben hast, kriegst du einen Einflussmarker und wer zuerst 5 Einflussmarker hat, hat gewonnen.
4 verschiedene Farben von Menschen.
Genau, von Menschen. Danke für die Ergänzung. Genau. Und es ist eigentlich, wenn man es erklärt bekommt, und so ging es mir, als Daniel es mir erklärt hat, dachte ich mir so, hä? Das ist für mich so ein Spiel gewesen. Ich musste es gespielt haben, um schneller reinzukommen, weil es klang an sich erstmal logisch, aber sich zu merken, welcher Ort kann was, wo macht es zu welchem Zeitpunkt Sinn, die Mehrheit zu haben, das hat sich für mich erst im Laufe des Spiels ergeben, sodass meine Strategie sich im Laufe des Spiels so ein bisschen erst ergeben hatte. Noch nicht spät genug, habe jetzt nicht gewonnen, aber habe jetzt auch nicht krass verloren. Das ist für mich quasi ein Sieg. Und ja, das ist Silos. Also Weltraumthematik, ist okay. Hat man, finde ich, auch ganz, ganz okay umgesetzt. Ist jetzt nicht das Spiel, wo ich mir nach der ersten Partie gedacht habe, boah, direkt nochmal. Wir haben es zuerst zu dritt gespielt und in der zweiten Runde, wobei es war eher nur eine halbe Runde, haben wir es zu viert gespielt. Und ich fand es zu dritt schon ein bisschen angenehmer, weil zu viert war es irgendwie doch ein bisschen unübersichtlicher, fand ich. Und dass diese Mehrheit zu bekommen, war bei 4 Leuten doch ein bisschen schwieriger. Aber es war auch, wie gesagt, nur eine halbe Partie, weil wir frühzeitig aufhören mussten. Und deswegen würde es sich auf jeden Fall nochmal lohnen, das zu viert zu spielen. Man kann es auch zu zweit spielen, da gibt es aber besondere Regeln, die haben uns noch nicht durchgelesen, deswegen können wir dazu jetzt nichts sagen, ob es sich lohnt, das auch zu zweit zu spielen. Es ist ein solider Titel, wenn man diese Art von Mechanismus, glaube ich, mag.
Okay, also ich guck's mir jetzt, glaube ich, nicht an.
Ja, war jetzt nicht so die Begeisterung, die da versprüht wurde in alle Richtungen.
Das war jetzt vielleicht eher eine Warnung. Nein, das auch nicht, oder?
Nee, das nicht. Also wie gesagt, wenn man generell Fan von Dr. Rainer Knizia ist, dann wird man sich dieses Spiel angucken. Man will es sich auch wahrscheinlich gerne angucken wollen. Und vielleicht kennt der eine oder andere es auch schon, weil es ist auch eine Neuauflage von einem vorherigen Spiel, was er mal rausgebracht hatte, nämlich von Municipium. Wem das da draußen etwas sagt, der guckt sich das dann vielleicht nochmal unter einem anderen Blickwinkel an. Dem das gar nichts sagt. Es ist wirklich okay. Das Schöne an diesem Spiel, das habe ich wahrscheinlich nicht gesagt, ist, es geht, wenn man es einmal verstanden hat, geht es sehr schnell. Das heißt, diese 45, 60 Minuten fühlen sich nicht an wie 45, 60 Minuten und du hast auch so gut wie keine Downtime, weil du jetzt nicht so viele Züge hast und es passiert relativ schnell etwas. Also es ist jetzt nicht so, dass ich für dieses Spiel komplett brenne, aber es ist auch keine Zeitverschwendung, wenn man auf der Messe da mal einen kurzen Schlenker macht und sich dieses Spiel anguckt. Und Daniel möchte wahrscheinlich, der möchte schon die ganze Zeit intervenieren, weil er ein massiver Rainer Knizia-Fan ist, Doktor. Und deswegen, Bühne frei für dich. Erzähl.
Also ich meine, unsere Kollegen haben es ja schon gesagt, du hast es jetzt nicht wirklich hochgelobt. Du hast auch gesagt, es wäre ein okayes Spiel. Das würde ich natürlich jetzt nicht so unterstreichen wollen. Was ich finde, was einfach klasse rüberkommt, ist die Tatsache, erstens, es hat eine super geile Thematik. Spricht mich so als 90s-Kid auf jeden Fall an, diese Optik gepaart mit der Thematik, dass eben Menschen gebrainwashed und entführt werden. Toll, passt super. Aber auf jeden Fall ist es ein Knizia-Titel, der sehr klar definiert ist auf dieses Area Majority. Das heißt, du hast diese distillierte Mechanik des Area Majority und es ist auch nichts anderes. Du machst nicht mehr nichts anderes und das ist cool, weil es ist die Reinform einer Mechanik und die führt dazu, dass du auf so viele mögliche Arten und Weisen dort auf deine Punkte im Sinne von Menschen kommen kannst. Es macht einfach Spaß. In der ersten, ja, mir macht das Spaß. In unserer ersten Partie war ich schon so weit abgeschlagen. Ich dachte, okay, das ist jetzt blöd gelaufen irgendwie. Aber man findet immer wieder Wege zurück. Du hast im Spiel auch noch die Möglichkeit, einmalig eingesetzbare Fähigkeiten zu machen. Wenn du das klug machst, hast du einigermaßen gute Kettenzüge.
Auf die steht Daniel.
Auf die stehe ich sehr. Von daher, ich finde das Spiel klasse. Ich hätte es gerne direkt nochmal gespielt. Also ich hätte schon das Gefühl, ich hätte es sofort gerne mal aufgebaut gehabt. Und dementsprechend, ich sehe es anders. Aber das ist ja auch okay. Deswegen gucken, haben wir auch verschiedene Meinungen hier im Podcast.
Das ist ja auch meistens die Stärke von so einem Knizia-Spiel, ne? Dass du eine einzige Mechanik hast und die hat dann diesen gewissen Kniff, ne? Und die macht dann, dieser Kniff macht das Spiel aus. Das Spiel hast du schon tausendmal gesehen, aber da ist immer dieses Quäntchen, was dann doch manchmal den Unterschied macht.
Ja.
Finde ich auch oft nett, sage ich jetzt mal.
Habt ihr denn aus der Weltraumphase die anderen Titel auch schon spielen können?
Ja, ich hätte bei Silus wahrscheinlich viel euphorischer sein müssen, weil das zweite Spiel Ego, ich weiß nicht, ob ich es Daniel vorstellen lassen würde, weil ich fand das Spiel wirklich gar nicht gut. Ich fand, das war ein sehr negativ angehauchtes Spiel, weil du hast irgendwie von Anfang an Knappheit mit allem, was du machen möchtest. Da bin ich, also ich komme mit Knappheit ganz okay klar, aber das war irgendwie, vielleicht lag es auch am Ende an dem Punktstand. Ich hatte irgendwie Minuspunkt und alle anderen hatten so im Plusbereich um die 20. Und ich weiß nicht, wo im Laufe des Spiels ich abgebogen bin. Aber um das einmal ganz, ich glaube, ich kann es noch nicht mal so richtig gut erklären, weil ich es wirklich nicht gut fand. Also mir hat es nicht gefallen.
Also du hast es gar nicht verstanden beim Spielen, meinst du?
Doch, ich glaube, ich habe schon verstanden. Es ging um ganz viel Beaten. Und dieses Beat-Verfahren fand ich überhaupt nicht gut. Aber bitte hilf du mir mal aus, weil ich kriegst nicht so richtig hin.
Ja, natürlich. Also das zweite Spiel in der Reihe ist eben Ego, basierend auf dem ehemaligen Spiel von Knizia Beowulf. Das heißt, auch eine Neuauflage. Und er hat nicht viel daran verändert, außer eben natürlich die Thematik, die auch da wieder cool ist. Wir sind nämlich Fraktionen von der Erde, die jetzt auf dem Weg sind, die kennengelernte Rasse der Aliens zu begrüßen. Das heißt, wir sind Delegationen von der Erde und kämpfen darum, dass wir natürlich das jeweils beste Standing haben von den ganzen Delegationen, die da kommen. Und das Spiel basiert, ist ein reines Auktionsspiel, wenn du so möchtest, also wo verschiedene Sachen versteigert werden und du möchtest nicht der Letzte sein, weil der Letzte dann generell eher Minuspunkte bekommt. Der beste Platz ist natürlich ganz praktisch, weil du dann genau die Gegenstände bekommst, die dir vielleicht am Ende auch viele Siegpunkte bringen. Das ist es nämlich im Endeffekt. Du hast mehrere Karten in der Hand. Du kannst mehrere Arten von Tokens bekommen, zum Beispiel Credits oder Alliance Tokens und möchtest am Ende einfach alles in Siegpunkte umtauschen. Das heißt, du guckst jedes Mal, du rechnest jedes Mal, was bringt mir am meisten Siegpunkte am Ende des Tages. Ich nehme vielleicht sogar einen Kauf, Minuspunkte zu bekommen. Das sind so rote Plättchen, die dir quasi, wo die Aliens dann böse auf dich sind sozusagen. Die geben dir am Ende dann immer noch Minuspunkte gegebenenfalls. Und die nimmst vielleicht sogar einen Kauf, wenn du deswegen stattdessen andere Bonuspunkte bekommst. Das ist eben das ganze Spiel. Du hast sehr, sehr viele Aktivitäten, die nach und nach abgefrühstückt werden auf einem großen Tableau. Wir reisen quasi von Aktivität zu Aktivität.
Wir reisen ja auch von Planet zu Planet in dem Fall.
Ja, Cluster.
Genau. Ich glaube, was mich an diesem Auktionsspiel so ein bisschen gestört hat, ist, du hast nicht jedes Mal für die neue Auktionsphase eine volle, frische Hand, sondern du musst mit dem haushalten, was du halt hast. Das heißt, wenn du dir in der ersten Auktionsphase denkst, ich gehe jetzt einfach mal all in, dann kannst du dir ja schon ausrechnen, dass du für die zweite, dritte, vierte Phase, dass du da nichts mehr kriegen kannst. Und je weiter
das
du
im Spiel... Das habe ich gerade auch überlegt, ob das nicht so ein Problem sein könnte.
Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und vielleicht war das auch mein Problem, dass ich in den falschen Momenten mir dachte, nee, ich gewinne das Ding jetzt. Nur um dann festzustellen, ja, okay, habe ich nicht gewonnen. Ich habe unfassbare viele Karten dadurch verschwendet, weil die anderen immer eine bessere Karte hatten als ich. So ein Mist aber auch. Und das war irgendwie total frustrierend, dass du halt diese frische Hand nicht bekommen hast, sondern du hattest ziemlich früh zu Beginn so eine Ressourcenknappheit und das hat sich das ganze Spiel durchgezogen. Und wenn du dann irgendwie 45 Minuten so auf knapper Kante dann in so eine Auktion reingehst und immer letzter oder vorletzter wirst, dann ist das sehr unangenehm. Und ich glaube, wenn das so ein bisschen ausbalanciert gewesen wäre, hätte das auch mehr Spaß gemacht, aber dadurch hatte ich jetzt halt eher so eine Negativerfahrung. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass das Spiel an sich nicht gut ist, weil dieser Mechanismus, diese Auktion an sich, das kannte ich persönlich bis jetzt von keinem anderen Spiel. Und das hat es wiederum sehr spannend gemacht. Jetzt muss ja nicht mein persönliches Scheitern dazu führen, dass das Spiel nicht gut ist, ne? Aber ich fand den Mechanismus sehr interessant.
Das hört sich sehr nach Valencia an. Da ist das nämlich genauso. Bei Valencia, das ist gerade eine Neuheit, die bei Queen Games rauskommt, das ist eine Neuauflage von Straßburg. Da hast du deine Karten, wenn du willst, kannst du in der ersten Runde alles bieten, was du hast und dann kannst du aufstehen und gehen. Es steht dir völlig frei. Das hört sich hier halt genauso an, ne? Also das heißt, das Spiel fordert schon von dir, dass du haushaltest, und zwar von Anfang an, und zwar sinnvoll.
Ja.
Ne? Du bietest hier auf verschiedene Waren, die dich dann auch wieder Siegpunkte geben und so. Du musst wieder Geld einspielen und alles. Und das alles musst du erbieten in diesem Spiel. Alles, jede einzelne Aktion. Und wenn du da nicht vernünftig haushaltest, dann bist du halt entweder schnell raus oder relativ schnell abgeschlagen, wenn du nicht mitgehst. Das ist halt, ich fand den Mechanismus sehr cool und das hört sich jetzt genauso an, aber ist natürlich ein hartes Learning, wenn man beim ersten Mal das ein bisschen verkackt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und dann hängt man die ganze Zeit hinterher und denkt so, ja, Mist, das war wohl nix und denkt das ganze Spiel über. Ich weiß nicht, ob man das dem Spiel vorwerfen kann, aber ich verstehe schon, dass das negative Gefühle auslöst, sowas, ganz klar.
Ich bin halt so ein Typ, ich brauche gefühlt immer so ein paar Minuten und diese paar Minuten sind auch gerne mal so 5 bis 10 Minuten, um richtig in so ein Spiel einzutauchen, um dann auch richtig verstanden zu haben, wo geht eigentlich das hier hin, was muss ich eigentlich wie machen. Und dieses Spiel hat das halt überhaupt nicht verziehen, dass ich am Anfang so random in die Auktion reingegangen bin, so ja, jetzt gehe ich hier volle Kanne rein und bei den anderen, ja, nee, aus der halte ich jetzt mich mal so ein bisschen raus, die eigentlich viel mehr Sinn gemacht hätte. Und deswegen, also es lohnt sich, finde ich persönlich, es sich rein wegen des Spielmechanismus anzusehen. Weil das ist echt cool. Die Spielaufmachung ist echt cool. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Zeitverschwendung ist, genauso wie der erste Titel auch. Kann man auf jeden Fall sich angucken und sollte man sich auch angucken, vor allem, wenn man Knizia gerne im Regal hat. Peter, ich weiß aber, dass du auch eine Meinung hast. Ich bin ganz gespannt.
Ich habe nichts davon gespielt bisher. Ich finde nur, dass die Titel alle total toll aussehen. Mehr weiß ich davon gar nicht. Ne? Und ich habe mir einfach nur, die Cover sind natürlich alles Eyecatcher bei den ganzen drei Dingern. Mhm. Also auch was Daniel von uns schon gesagt hat, 90er-Jahre-Flair. Ich fühle mich voll so an Mars Attacks erinnert die ganze Zeit und sowas ähnliches. Und ich denke so, ja, yeah, geil. Dann steht da Dr. Rainer Knizia drauf. Und ich habe erstmal Befürchtungen, weil ich denke, wie geht das mit Mars Attacks zusammen? Aber ich hatte schon Bock, mir so ein paar Sachen anzugucken, aber eben auch so ein bisschen mit Vorsicht. Also ich finde, er macht fantastische Sachen, aber er macht auch so, ich meine das jetzt nicht abfällig, aber so Durchfallspiele. Ich habe das Gefühl, das sind so Sachen, die müssen einfach raus aus seinem Kopf. Die werden dann irgendwo hingeproduziert. Keine Ahnung, man kann das vielleicht mit so manchen Autoren vergleichen, also jetzt Schriftstellern, die auch so fantastische Bücher geschrieben haben, aber auch irgendwie so Sachen dazwischen, wo man sich denkt, naja, okay, was war das denn jetzt? Und ich glaube, manchmal ist es wirklich so, man muss den Kopf freischreiben, man muss den Kopf frei designen vielleicht. Und dann kommen da Sachen raus, die einfach ganz großartig sind. Und manche Sachen sind halt dann nicht was für alle, sagen wir es mal so.
Bei dem Output ganz normal, ja.
Genau, und ihr habt, na natürlich, bei dem Output ist es auch kein Wunder. Da kann ja nicht alles der goldene Schiss sein, um in der Analogie zu bleiben. aber also ich habe schon ein bisschen Bock drauf und ich glaube auch, dass ich mir ein paar Sachen angucken würde, aber ich werde da nicht aktiv hingehen, sondern wenn ich es mal sehe, dann werde ich das garantiert mal mitspielen. Und ich kenne ja auch Leute, die das haben, habe ich ja, oder,
Daniel? Ende der Woche wirst du das zufällig sehen
genau.
können.
Genau, ja? Aber ich weiß nicht, ob es dann, wie hoch das dann auf meiner Prio-Liste ist, das zu zocken. So.
Ja, es sieht auf jeden Fall schön im Regal aus. Also wie gesagt, das Design, auch die Grafik innerhalb des Kartons und auch so von der, das ganze Spielerlebnis, das kommt wirklich sehr gut rüber. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, man hätte auch das jetzt auf ein anderes Thema münzen können. Also, dass das austauschbar ist, das nicht. Man muss halt sich mit dem Mechanik anfreunden.
Genau, und ich muss auch dazu sagen, Revive ist tatsächlich genauso ein Titel, den ich mir deshalb letztes Jahr auf der Messe auch nicht angeguckt habe, weil ich fand, es sah halt einfach richtig gut aus, total schöne Grafik, die mich total anspricht. Und dann stand da Knizia unten drunter. Ich dachte auch, nee, irgendwie gerade keinen Bock drauf. Und das ist halt ein Titel, der mich voll überzeugt. Oh ja, was habe ich gesagt?
Revive.
Ich meine Rebirth.
Genau, finde ich ein super tolles Spiel.
Genau, ich finde das auch ganz fantastisch und ich bin voll happy, dass das so ein, in Anführungsstrichen, klassischer Knizia ist.
Ah, ich habe nämlich eben gedacht, du wolltest jetzt darauf hinaus, wie scheiße du das findest. So hat sich das zumindest gedacht, du wolltest jetzt so einen heftigen Bogen machen. Aber ja, okay, also es ist wirklich ein gutes Spiel, ja. Gefällt mir auch super gut.
Der Bogen war eher ein, guckt euch auch mal Sachen an, vor denen ihr erstmal kritisch seid und Bogen drum macht und manchmal entdeckt man wieder Sachen, die, wobei Rebirth sich halt nun auch schon selbstständig quasi hochpusht, um seinem Namen alle Ehre zu machen, ja. Okay, cool. Thomas, aber hast du auch noch was gespielt oder wollt ihr noch weiter mit
der Nee, vielleicht geben wir Daniel noch 2 Minuten, dass er die Trilogie kurz zu Ende machen kann.
Ja, okay.
Und, aber kurz.
Kurz, natürlich, natürlich.
Die Zeit läuft. 2 Minuten, ich gucke hoch.
Danke.
Noch eine kurze Bemerkung. Bei Ego ist es auch sehr stark ein Push-Your-Luck-Element. Das wollte ich nur erwähnt haben. Es kann halt eine passieren. Zeit.
Du kannst damit machen, was du willst, Daniel.
Okay. Okay, fang an. Orbit, drittes Spiel, ein tatsächlich originelles Spiel. Das heißt, er hat es nicht irgendwie neu aufgelegt, der Rainer Knizia. Und in dem Spiel geht es tatsächlich um Set Collection trifft Movement. Also du bewegst dich ganz einfach nur über die Karten, die du in der Hand hast, im Weltraum und versuchst, alle Planeten als erstes als Tourist quasi zu besuchen. Und deine Mitstreiter versuchen das natürlich auch. Es gibt noch einige Upgrades, wie zum Beispiel die wie viele Karten du auf der Hand hältst und wie groß dein Akku ist. Je nachdem, wie viel du an Sprit im Akku hast, wie auch immer man die Analogie jetzt sagen möchte, je nachdem, wie viel Sprit du noch hast, kannst du natürlich auch dich weiter bewegen, als die Karte die das vorgibt. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, mehr Akku, mehr Sprit, wie auch immer. Ich komme
also jetzt Sprit und Akku habe ich bis jetzt irgendwie immer so komplett voneinander getrennt.
Das ist das Blöde. Das ist blöd, wenn man Hybrid fährt. Da hast du beides. Ja. Aber das heißt, in dem Spiel geht es darum, dass du eben Karten hast, du spielst sie aus, bewegst dich, bewegst aber auch Planeten. Und du möchtest schnell an dem Planeten sein, bewegst dich, wenn du auf Planeten bist, auch mit dem Planeten mit. Und du möchtest natürlich auch Planeten spielen, die Gegner haben wollen, weil sie sich gerade vielleicht auf Richtung, ich sag mal, Mars bewegen, auch wenn die jetzt nicht 1:1 das ist, was man hier hat, in der Milky Way. Aber du möchtest halt dann, wenn du weißt, ich möchte auf einen roten Planeten, dann versuchst du ihn in die andere Richtung zu schieben oder weiter wegzuschieben, damit die Person nicht rankommt. Das heißt, du hast so dieses Take-That-Element auch mit drin. Und das hat jetzt im Zweispielerspiel nicht gezündet. Weil ich genau wusste, was mein Gegner machen möchte. Ich habe nur einfach diese verdammte Karte nicht bekommen, um ihm das streitig zu machen. Und dann sah ich alt aus. Das wird im Vierspielerspiel bestimmt Spaß machen. Bei mir hat es im Zweispielerspiel einfach noch nicht gezündet. Ich glaube aber, es wird es auch im Vierspielerspiel.
Und im Dreispieler?
Könnte es noch besser sein.
Okay.
Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe tatsächlich auch ein Knizia in Anführungsstrichen Messe-Neuheit gespielt.
Oh.
Soll ich den ganz kurz hier reinschmeißen?
Unbedingt.
Hau rein.
Ich habe Meister Mikatsu? Ich weiß es nicht. Es ist ein kleines Kartenspiel.
Peter aus dem Schnitt hier. Das Spiel heißt natürlich Meister Makatsu. Wie man es ausspricht, habe ich aber immer noch keine Ahnung.
Japanisches Thema, warum auch immer, keine Ahnung. Man hat diesen Zen-Meister, der vor einem steht, das heißt einfach, man kommt dran. Es ist eine relativ simple Mechanik, mal wieder mathematisch runtergebrochen und macht ein bisschen dieses Stichspieldenken neu, weil wir spielen quasi über 3 Runden und verbrauchen unsere Karten währenddessen. Also wir kriegen die nicht mehr wieder. Und das macht es ganz spannend, weil ich so ein bisschen beurteilen kann, welche Karten kann ich denn vielleicht schon mal rausspielen, weil ich dadurch keinen Nachteil habe und welche möchte ich mit in die nächsten Runden nehmen. Ganz einfach erklärt. Ich glaube, das kann man noch ganz gut entdecken, wie man das gut spielt oder welche Taktiken man da anwenden kann. Wobei ich auch glaube, dass es trotzdem ein sehr kurzweiliges Spiel bleibt, das jetzt nicht irgendwelche gedanklichen Höchstleistungen von einem fordert, sondern ganz guter Absacker sein wird für die Saison, glaube ich, oder auch Opener. Ja, bisher ein entspannter Ersteindruck kann man, glaube ich, gut mitnehmen. So, Thomas, jetzt du endlich.
Ja, du hast uns
Entschuldigung, ganz kurz, das muss ich noch einmerken. Ich glaube, Daniel, das waren keine 2 Minuten. So, weiter geht's zu Thomas.
Hey, du bist doch am Schnitt, hör mal.
Das meine ich ja auch.
Ja, du hast uns ja schon wieder zurückgeholt auf die Erde vom Weltraum. Ich bleib auch auf der Erde und zwar vielleicht zum Teil sogar in der Erde, nämlich mit Mycelia. Das war 2023 zuerst erschienen und ist ja ein Deckbuilding-Spiel, wo wir so Tropfen in ein Portal schieben wollen und die wegschieben wollen. Damals habe ich schon gedacht, dass er hat wieder Chancen auf Spiel des Jahres. Und wir wissen ja, ich habe keine Ahnung davon, was Spiel des Jahres wird. Aber ich habe eine Ahnung, was in Österreich Spiel des Jahres wird. Es ist nämlich in Österreich Spiel des Jahres geworden. Genau das Gleiche wie mit Gloomies. Ne? Habe ich ja auch gedacht, das muss ja zumindest Erwähnung finden. Aber nein, nur in Österreich finden.
Du wohnst einfach falsch, Thomas.
Ich bin im Herzen österreichischer Brettspieler. Naja, auf jeden Fall in Mycelia schieben wir einfach Tautropfen hin und her, wollen die in ein Portal schieben. Wir spielen dazu Karten aus. Die Karten sagen, du darfst einen Tautropfen waagrecht oder senkrecht verschieben. Und auch in Bezug auf den Untergrund manchmal. Und ganz am Anfang, als das rauskam, das Mycelia, haben viele ein bisschen verschrien, oh, das ist mir zu seicht und so. Mit dem Beisatz, naja, ich habe aber auch noch nicht die erweiterten Karten vom Grundspiel mit reingeholt. Und dann denkt man schon so, dann mach doch erstmal, bevor du sagst, das Spiel ist mir zu flach. Ne? Das ist, ne, aber Hauptsache einmal gespielt und abgetan. Okay. Ich habe das Spiel jetzt letztens erworben. Es war günstig tatsächlich und habe dann gedacht, okay, jetzt greife ich tatsächlich mal zu, nachdem ich 2 Jahre lang gewartet habe, aber dann nur in Kombination mit der Erweiterung, die jetzt auf der Messe neu rauskommt, nämlich die Prisma-Erweiterung. Und habe gedacht, okay, dann setze ich halt jetzt noch einen oben drauf und habe das Spiel direkt auch mal solo ausprobiert. Erstmal im Grundspiel und muss sagen, der Solo-Modus ist, ich keine Ahnung, ob man den schaffen kann. Da steht schon in der Anleitung, wenn er euch zu schwer ist, macht mal das und das.
Direkt schon Hausregeln mit beigegeben.
Genau, schon in der Anleitung steht schon, ist schon vorgewarnt, so nach dem Motto. Und habe mich da so ein bisschen reingefunden. Dann haben wir das auch mit mehreren Leuten gespielt, auch erstmal so. Und dann haben wir die Prisma-Erweiterung reingeholt. Und die macht eigentlich eine interessante Sache, nämlich wir haben jetzt verschiedenfarbige Tropfen auf dem Spielplan, und also rosane und blaue. Und wenn wir einen rosanen entfernen, kriegen wir Prestige.
Das ist jetzt wichtig. Kannst du das bitte in der Anleitung nachgucken, wie das heißt?
Naja, wir kriegen auf jeden Fall, wie heißt das denn jetzt?
Also bei Tropfen denke ich mal in Balneologie, ne? Also ich weiß nicht, hat das was damit zu tun?
Nee.
Er schafft es auch immer wieder.
Wenn wir diese rosanen Tropfen bekommen, dürfen wir auf einer Leiste vorrücken. Und desto weiter wir vorrücken, desto stärkere Karten können wir damit nehmen. Und diese Karten bekommen wir in unser Deck. Und wenn wir die nachher ziehen aus dem Deck, spielen wir die aus und haben für diesen Zug Vorteile und ziehen auch Karten nach. Das heißt, wir haben immer noch diese 3 Handkarten von unserem Deckbuilding, die wir ausspielen dürfen. Und gleichzeitig machen uns diese Karten, die wir irgendwann mal gekauft haben, Vorteile für unseren Zug. Dass wir zum Beispiel nicht mehr gucken müssen, welchen Untergrund haben wir. Oder wir dürfen sogar eine zusätzliche Karte ausspielen oder so. Und das macht so eine ganz neue Ebene da rein und macht die Spielzüge auch total interessant, weil ich in meinem Spielzug immer irgendwie einen anderen Vorteil habe im fortgeschrittenen Spiel. Und gleichzeitig erschlägt einen das überhaupt nicht. Es kommen ein paar neue Symbole dazu, wie zum Beispiel eine sehr coole Mechanik ist, dass wir vom Ablagestapel uns eine Karte wieder aufs Deck drauflegen können, was natürlich extrem stark ist, wenn ich schon stärkere Karten geholt habe. Und so ist diese Symbiose, die sowieso in dem Spiel ziemlich cool ist, für einen Deckbuilder, wo ich zum Beispiel viele Tropfen von einem roten Feld einfach entfernen darf und ich kann wirklich gezielt darauf spielen. Ich hole mir dann und schieb dann vielleicht einfach Tropfen gar nicht in das Portal oder versuche das gar nicht hinzubekommen, sondern schieb einfach alles auf dieses rote Feld, krieg nachher diese Karte. Ich kann direkt in diesem Spiel mich auf Karten beziehen und meine Taktik komplett auf 1, 2, 3 Karten machen, weil das Deck auch relativ schnell durch ist. Und das mag ich bei Mycelia eigentlich sehr, sehr gerne und die Erweiterung hat mir wirklich gut gefallen. Wirklich gut gefallen. Leider ist es nicht bis 5 Leute spielbar, aber ich glaube, braucht man auch nicht zwingend. Man hat wenig Interaktion, muss man ja schon sagen. Die Interaktion, die man hat, ist positiv. Das heißt, wenn ich irgendwie eine starke Aktion mache, dürfen die meistens die anderen auch irgendwie was machen. Was Kleines, Zusätzliches. Und das heißt, man schläft schon nicht ein, wenn andere spielen. Also für mich totale Empfehlung. Ich habe bei BoardGameGeek mal so durchgescrollt und alle so, das wird mir jetzt zu kompliziert und dieses einfache Spielprinzip wird dadurch gekillt. Finde ich gar nicht. Ich spiele aber auch gerne Kennerspiele, muss ich sagen. Aber sowas wie Galactic Cruise oder so, das lockt mich halt kaum. Ich würde das mitspielen, wäre aber niemals ein Spiel, was ich mir kaufen würde, so in dem Experten-Level. Ne? Weil das ist dann schon für mich zu viel Arbeit. Ich habe halt gerne Spaß beim Spielen. Das sage ich immer. Ne?
Nein, das ist ja nicht was für jeden.
Ja, ist nicht für jeden was. Genau. Und Pilze, ich mache ganz kurze Überleitung, auch für Peter, für dich. Pilze, Schweine, Trüffel, ja, das ist meine Überleitung. Ham Helsing. War keine gute Überleitung, gebe ich zu.
Vor allem erwischte mich ganz kalt, da soll ich jetzt nochmal drüber
Nein,
reden.
Nein, du musst gar nichts dazu sagen. Ich möchte nur darauf hinweisen, das Spiel sieht sehr cool aus. Das ist anscheinend ein Deckbuilding-Spiel, was auf einer Graphic-Novel beruht. Und am Anfang habe ich gedacht, das wäre gar nicht auf der Messe. Es war auch, ist auch nicht als Neuheit gelistet. Aber ihr könnt in Halle 2, 2D210, gibt es einen Spieletisch am 23.10.
Ja.
Wo das Spiel den ganzen Tag aufgebaut ist und da kann man da mal reinspielen. Und genau. Oder auch einfach mal gucken. Weil ich finde, allein die Optik, die finde ich schon richtig, richtig gut. Und auch die Mechanismus, ich meine, Deckbau ist mein Lieblingsmechanismus, darauf beruht es irgendwie, ist es kooperativ, das mag ich. Also das ist was, was mich sehr stark anziehen wird.
Genau, was du nicht erwähnt hast, ist ja auch noch mit Cardcrafting. Das ist ja auch noch mal so eine extra Ebene, finde ich, ne? Wenn man so schön durchsichtige Karten noch mal da reinschieben kann und so. Genau, das habe ich mir auch in der Spiel-App vorgemerkt. Da kann man hingehen, dass da drin taucht es auch definitiv auf. Habt ihr noch andere Spiele, über die ihr reden wollt? Sonst könnte man noch einen Ausblick geben, vielleicht über irgendwelche anderen netten Sachen auf der Messe. Ich hätte noch ein bis zwei Kleinigkeiten, die ich mir noch angucken möchte, die ich hier einfach mal mit reinhauen könnte.
Hau raus.
Okay, und zwar gibt es ein Spiel von Itten. Letztes Jahr war ich bei Itten in der Hoffnung, dass es vielleicht da ist und habe es irgendwie nicht gesehen. Und im Nachhinein habe ich aber in irgendwelchen Videos entdeckt, ach krass, das stand da doch irgendwo rum. Und es ist Yeti in the House. Und darum renne ich dieses Jahr wieder zu Itten. Ich meine, da bin ich sowieso garantiert mal. Die haben wieder mit Oink zusammen einen Stand. Das ist total spannend zu gucken, was da so passiert wieder. Und Yeti in the House ist, glaube ich, wahrscheinlich einfach nur eine Mini-Box, wahrscheinlich so ein bisschen größer als eine Streichholzschachtel, in der dann ein kleiner Holz-Yeti ist und noch vielleicht so ein kleiner Berg oder so ähnliches. Und die Idee von diesem Spiel ist nachher, man versteckt diesen Yeti irgendwo in seinem Haus und schickt seinen Mitbewohnerinnen, seinen Liebsten, den Menschen, mit denen man zusammenlebt, ein Foto davon und die müssen dann quasi diesen Yeti finden. Und ich finde die Idee, das könnte man mit allen anderen Sachen auch machen.
Irgendwie schon.
Das wäre überhaupt kein Problem zu sagen, ich nehme hier diese Playmobil-Figur, versteck die irgendwo im Haus und du musst den dann finden. Aber da es eben nicht die Idee von Playmobil ist, feiere ich das dann nicht so hart. Und das finde ich halt total lustig. Ich glaube, das ist ein Titel, der ist schon wahrscheinlich bald 10 Jahre alt. Und trotzdem, ich werde nochmal alle Augen offen halten, ob Itten den zufällig dabei hat oder in so einer Restekiste. Ja, finde ich total lustig. Ansonsten werde ich auf jeden Fall auch wieder zum Boardgame Geek Stand gehen. Und zwar nicht, um irgendwelche komischen Promos zu kaufen oder so. Aber es ist eine fantastische Möglichkeit, um sich diese, wie ich finde, oft grandios gestalteten Poster ohne Versand mitzunehmen. Denn, ne, wer es nicht kennt, Boardgame Geek macht immer so eine Artist-Series, ich weiß nicht, wie viel das mittlerweile ist, wo irgendwelche Illustratoren Spiele illustrieren oder ein Poster zu einem Spiel machen, was sie aber selber gar nicht gestaltet haben. Und da kommen, finde ich, ganz, ganz tolle Bilder bei raus, die mir aber einfach immer viel zu teuer sind. Mit dem Versand aus den USA habe ich da überhaupt keinen Spaß dran. Da fällt eben der Versand weg. Und was man natürlich auf der Messe auch machen kann, da laufen ja auch so ein paar IllustratorInnen rum. Also wenn man schon so ein Poster hat, kann man ja gucken, ob man sich da vielleicht direkt nochmal ein Autogramm raufsetzen kann. Das ist so meine Nebenbeschäftigung, glaube ich. Habt ihr noch irgendwelche coolen Sachen?
Ja, ich hätte noch eine Sache, eine Neuheit, die aber zur Messe noch gar nicht raus ist, kann man sich aber angucken. Und zwar Pauper's Ladder. Das ist ja jetzt aktuell in der Spieleschmiede, zumindest bis zum Ja, genau, doch, ist noch in der Spieleschmiede, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wenn ihr das hört, ob das dann immer noch in der Spieleschmiede ist. Wird auf jeden Fall auf Deutsch übersetzt. Und das Spiel ist eigentlich auch schon ziemlich alt. Damals bin ich schon darüber gestolpert. Und das ist ein Spiel, wo wir durch wir sind irgendwie so ein Bettler und müssen mehr Prestige bekommen, sollen in der Gegend rumreisen und Großzügigkeit, Kameradschaft, Tapferkeit, Wissen und Großartigkeit oder Großzügigkeit lernen. Ja. Und was mich daran triggert, ist halt einmal die Optik, die total ungewöhnlich ist für ein Spiel. Sieht ein bisschen so selber handgezeichnet aus. Ich finde sowas gut, wenn ein Spiel sich sowas traut. Ist wahrscheinlich der Autor, der das selber gemacht hat. Ich weiß gar nicht ganz genau. Und das Spiel kommt dann mit Quests und Ausrüstung und so über 400 Karten. Und das mag ich auch immer. Wenn so viel Abwechslung drin ist und ich halt so ein Abenteuerspiel habe, was ich entdecken kann, was keine Kampagne hat, sondern was man so an einem Abend einfach spielen kann. Man rüstet sich auf über den Abend und so. Da habe ich immer Bock drauf. Ist aber kompetitiv tatsächlich, also gegeneinander. Ist gar kein kooperatives Spiel. Ich feiere das. Ich habe das tatsächlich unterstützt. das hoffe ich, dass das rockt. Hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wird immer wieder erweitert. Denke ich mal, dass das sich bewährt hat und eine Fanbase hat. Und ich hoffe, dass es auch meinen Nerv dann trifft.
Ja, wir werden davon hören, Thomas, oder?
Bestimmt.
Stark.
Wird auch dieses Jahr schon ausgeliefert, glaube ich.
Ja, ansonsten packt euch einen Apfel ein und eine Flasche Wasser. Nee, keine Ahnung, macht, was ihr wollt.
Nee, aber tatsächlich, ich fand das gut, Thomas. Also ich habe mir das gerade mal angeguckt. Ich habe das vorher nie gehört von dem Spiel. Finde ich super spannend.
Wie kann das sein?
Ja.
Ja, ich habe das damals, ich habe das schon so oft gesehen und ich bin so oft drüber gestolpert einfach. Und das war dann so bei eBay Kleinanzeigen, aber ich habe dann gedacht, es ist einfach zu englisch. Ne? Das ist halt das Problem. Ich für mich kann das dann gut spielen, aber in den Freundegruppen, wenn da überall die ganze Zeit englischer Text drin steht, dann gibt's nicht viele Leute, mit denen ich das immer auf den Tisch kriegen kann. Und ist für mich auch blöd. Ich spiele viel lieber in Deutsch. Da habe ich bedeutend mehr Spaß dran. Und ja, muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Und es ist da.
Du hast immer recht gehabt, der Designer und der Artist sind der gleiche. Also Paul Stapleton hat das entworfen und auch gemalt. Und als du es erwähnt hast, und an der Stelle möchte ich jetzt nicht ein Spiel vorstellen, aber wahrscheinlich möchte ich kurz über eins reden und eure Meinung hören. Denn es hörte sich im ersten Moment so ein bisschen an wie Vantage. Und es ist ja ein Hype-Titel schlechthin, Vantage in diesem Jahr. Und er wird auch auf der Messe sicherlich seinen Andrang haben. Und ich bin selbst noch nicht ganz sicher, ob ich ihn haben möchte oder nicht. Aber ihr seid ja alle sehr, sehr bewandert und habt euch bestimmt schon auch drüber informiert. Was haltet ihr eigentlich von Vantage?
Ich kenne Leute, die haben einen Podcast darüber gemacht.
Ich auch. Kann man reinhören, ist auf der in Anführungsstrichen Konkurrenz von Brettspiel-News zu hören. Da rede ich mit einem anderen Daniel tatsächlich darüber. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe es noch nicht selber gespielt. Ich hätte da total Bock drauf. Ich werde aber diese erste Hype-Welle auch mal wieder abwarten, weil ich da überhaupt keinen Mehrwert drin sehe, da gerade reinzugehen. Ich habe genug story-getriebene Spiele. Ich finde die Idee großartig. Mal gucken, was es dann wirklich macht. Also ich weiß noch nicht, ob das ein Titel ist, den man anspielen will. Ich glaube, das ist schon so eine Investition, die man einfach mal machen muss. Und ich entschuldige mich übrigens jetzt hier mal ganz kurz, dass ich schon versucht habe, hier diesen Podcast abzumoderieren, wo ich ja merke, dass hier doch noch ganz viel Bedarf ist. Also
Nö, passt.
Vergesst das mit dem Apfel.
Nee, also gut. Also Vantage werde ich auch mal gucken. Anspielen hast du recht, ist wahrscheinlich keine so gute Idee, weil du dir dann auch schon ein paar Surprises wahrscheinlich nimmst, etc.
Ich weiß nicht, ob das reicht, um so einen richtigen, wirklich einen fundierten Eindruck zu kriegen. Also bisher muss man ja sagen, dass man wirklich wenig Negatives hört, oder? Also ich glaube, es gibt Leute, denen gefällt das Spiel einfach nicht, weil sie aber sagen, das ist einfach nicht, ich möchte halt so einen Eurobrecher vor mir stehen haben. Dann würde ich dir auch sagen, ja, dann brauchst du dir das vielleicht nicht angucken. Aber ich glaube, für Leute, deren Geschmack das so ist, ne, also so dieses bisschen Choose-Your-Own-Adventure-typische Ding, dann glaube ich, ist das eine ganz große Sache, ja.
Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein richtig gutes Pärchenspiel. Einfach deswegen, weil du, ich glaube, mit mehr als zwei Leuten ist komplett Quatsch, aber wenn da irgendwas zum Vorlesen ist und du hast jemand, der dir das vorliest oder was und dann dir die Entscheidung abverlangt und so, dann ist halt noch mal ein bisschen cooler, als wie wenn du dir das selber alles durchliest oder so. Wobei ich nicht weiß, wie das Spielsystem ist, aber so kenne ich es halt. Ist halt cool, wenn man so ein Abenteuer gemeinsam erlebt.
Mhm.
Und deswegen, also ich glaube, für zu zweit sehr, sehr gutes Ding. Und es ist ja keine Kampagne. Man kann es direkt abschließen in keine Ahnung wie lang, ich weiß es nicht.
Ja. Und ich frage, also das, was ich über das Spiel weiß, tut mir leid, liebe Hörenden, wenn wir jetzt hier so in Ratlosigkeit versinken am Ende nochmal, macht aber nichts, weil es macht Spaß. Was ich so ein bisschen befürchte, wenn das stimmt, wenn man das Spiel lebt ja davon, dass man sich an Sachen erinnert, richtig? Also ja. Man entdeckt irgendwie Sachen, weiß, wie es weitergeht. Was mache ich denn, wenn ich das Spiel jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt habe oder im schlimmsten Fall ein Jahr im Schrank stehen hatte, dann ist das doch irgendwie, also ich stelle mir das vor, dass das überhaupt keinen Spaß macht, weil ich von vorne anfangen muss. Es ist so ein bisschen wie eine Serie, die man mal angefangen hat zu gucken, dann aus irgendwelchen Gründen ein halbes Jahr aussteigt und dann wieder da weitermacht, wo man war, dann habe ich doch das, also das geht mir doch andauernd so, dass ich denke, ich habe keine Ahnung mehr, was hier los ist. Wer ist das? Warum? Hä? So, und da habe ich ein bisschen Sorge, dass ich gar nicht die Zeit hätte, diesem Titel die Aufmerksamkeit zu geben, die er vielleicht braucht.
Ja, an einem Stück, ne? Das ist schon fast wieder ein Invest wie eine Kampagne, obwohl es gar keine ist.
Genau.
Oder du hast den Vorteil, dass du es vergessen hast, machst es als Profi, ne? Und kannst eben die ganze Kampagne, die Mission, die Locations, die Events nochmal neu erleben.
Ja, klar, vielleicht.
Ja, also ich habe, also man hört natürlich viel Positives, das Ding ist ja auch ganz gut bewertet worden. Du hast aber auch einen polarisierenden Faktor, weil du eben durch dieses Build Your Own Adventure in dem Fall zumindest nicht immer einen klaren Missionsendpunkt hast. Habe ich zumindest gelesen, ich habe es wie gesagt auch noch nicht gespielt. Und deswegen gibt es teilweise auch negative Kommentare, die sagen, ja okay, ich kann halt endlos spielen, aber da passiert dann eben nicht mehr viel und ich kann meine Mission irgendwie nicht beenden oder ich will sie nicht beenden. Von daher, an der Stelle bin ich dann auch mal ja gespannt, wie das aussieht. Und
genau, wir werden es von dir hören. Lisa, Daniel wird es kaufen. Und dann werden wir in einiger Zeit darüber mehr erfahren. Und wir haben dann fundiertes Wissen. Zumindest Daniel, vielleicht.
Genau, und wenn irgendwer eins über hat, dann schickt mir das gerne, dann spiele ich es mal an und lasse es ein Jahr stehen. Und dann gucken wir mal, wie es dann ist.
Das hört sich nach Plan an. Okay.
Dann haben wir eine offizielle Studie auch gemacht, ne? Wir haben ja einen Bildungsauftrag hier im Podcast. Der wäre damit dann auch erfüllt.
Du holst dir das, oder?
Mal gucken.
Ja, schön. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar Sachen runtergerissen. Ich hoffe, ihr hattet alle nochmal, bevor ich jetzt abmoderiere, Entschuldigung, habt ihr noch was?
Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, ich weiß, ich habe schon ganz viel gesprochen in dieser Episode, aber es kommt noch ein weiteres Spiel auf Deutsch raus, was es schon seit 3 Jahren auf Englisch gibt, weil wir das Thema auch gerade schon hatten mit Spielen, die es schon länger auf Englisch gibt. Und das wäre nämlich Astronauts. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel für jemanden, der Aeon's End bereits kennt und mag. Es bringt das Spiel auf eine andere Ebene, weil es eben schneller und etwas zufälliger, etwas chaotischer ist, aber trotzdem einfach schnell, vor allem schnell im Aufbau und etwas, wenn du so möchtest, actiongeladener ist. Also alle Leute da draußen, die gerne Aeon's End spielen, guckt euch Astronauts mal an. Frosted Games wird es in diesem Jahr, ich glaube diesen Jahr noch, auf Deutsch rausbringen. Guckt einfach mal rein. Mir hat es sehr gefallen. Ich kann beides spielen, je nachdem, wonach mir gerade ist.
Kann ich bestätigen. Ich habe es mitgespielt. Ich habe beide mitgespielt.
Fein, dann sind wir das auch noch losgeworden. Gut, dann vielen Dank für euch für diese kleine, schöne Folge. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das noch so ein bisschen Mehrwert gebracht hat oder ihr vielleicht einfach nur eure Wartezeit vor den Toren Essens, während ihr da steht und warten, dass sie aufgehen, damit überbrücken konntet. Wir freuen uns weiterhin über Bewertungen auf allen gängigen Kanälen. Ihr findet uns bei Spotify. Da könnt ihr uns einen Kommentar schreiben und uns bewerten über einen Kommentar oder eben eine Bewertung bei Apple Podcast. Wir sind auf Instagram als Quality Downtime. Ihr erreicht uns über eine ganz klassische E-Mail über podcast@qualitydowntime.com. Ja, das war's, oder? Bewertet uns, gebt uns Feedback, das wäre alles ganz fantastisch. Wir machen nach der Messe jetzt weiter. Ich glaube, wir werden während der Messe keine extra Folge mehr einschieben, aber ich weiß es doch auch nicht.
Es gibt auf jeden Fall ein paar Stories auf Instagram von uns. Wie Daniel in der Schlange sein Wollnicht-Puzzle gekauft hat.
Ja, schön. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ach, und Dennis ist scheinbar nicht mehr aufgetaucht, obwohl wir so viel Zeit hier verlabert haben. Dann gibt's das nächste Mal. Oder ein anderes Mal.
Wer das hört, hat einfach Geschmack.